Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie heute Philipp May. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Die Klimakrise lasse sich inzwischen auf unseren Äckern und Weiden ablesen. Das ist das Fazit von Cem Özdemir, grüner Landwirtschaftsminister, bei der Vorstellung des Ernteberichts letzte Woche. Sichtbare Dürre in Deutschland und in großen Teilen Europas. Braun ist das neue Grün. Und das in Zeiten, in denen die Lebensmittelpreise weltweit massiv ansteigen. Wie muss sich Deutschlands Landwirtschaft ändern, nachhaltiger werden, aber bezahlbar bleiben? Darüber diskutieren wir in den nächsten anderthalb Stunden. Und wie immer bei Kontrovers wollen wir, dass Sie sich beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie anrufen 00800 4464 4464 oder uns eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Sie können uns auch eine WhatsApp schreiben an die 0173 56 90 322. 0173 56 90 322. Und einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir für die Sendung von 8 bis 9 geschaltet haben. Hören wir mal rein.
Ja, hier spricht Frau Karin Nolte, Bad Homburg, gerade zurzeit in Hamburg. Also, was die Landwirtschaft angeht, ist immer das Gleiche zu sagen, auch schon vor der Dürre. Massentierhaltung, No-Go, Überdüngung und so weiter, Fruchtfolge nicht einzuhalten bei Getreide und so weiter, ist auch ein No-Go.
Guten Morgen, mein Name ist Pierre Nikolic, ich rufe aus Hannover an. Wie muss sich Landwirtschaft ändern? Bevor sich die Landwirtschaft ändert, glaube ich, liegt es spätestens jetzt endlich daran, einmal die Frage in den Raum zu stellen, wie müssen wir unser Konsumverhalten ändern? Und zwar nachhaltig, damit wir tatsächlich die Auswirkungen auf die Natur und auf die Landwirtschaft auch aus der Perspektive her minimieren können.
Man könnte das auch, denke ich, allein schon dadurch erreichen, indem man Leute, die sich beispielsweise vegan ernähren und die zum Beispiel Sojamilch oder Hafermilch konsumieren, nicht mehr ständig bestrafen würde, dadurch, dass man eben von ihnen verlangt, dass sie den vollen Mehrwertsteuersatz und nicht den ermäßigten auf Lebensmittel bezahlen.
Marc Jene aus Frankfurt am Main. Die Ministerien für Umwelt und für Landwirtschaft und Ernährung wären am besten schon längst zusammengelegt zu einem Ressort. Die beiden Bereiche kann man überhaupt nicht trennen. Um gute Lebensmittel anzubauen, müssen Bäuerinnen und Bauern auch als Vertragsnaturschützer mit der Landschaftspflege mehr Geld verdienen können.
So, das sind doch schon mal gute Vorlagen für unsere heutigen Gäste. Aus unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio in Berlin, wo auch ihr Wahlkreis liegt, ist Renate Künast zugeschaltet, Sprecherin für Ernährung und Landwirtschaft für Bündnis 90 Die Grüne im Bundestag. Noch einmal Ampel. Gero Hocker ist der Sprecher der FDP-Fraktion zum Thema Landwirtschaft. Er ist am Telefon und aus seinem Wahlkreis in Osterholz-Verden zugeschaltet. Albert Stegemann ist Sprecher für Ernährung und Landwirtschaft für die Union und ist ebenfalls in seinem Wahlkreis in Mittelems und in Berlin sitzt Reinhild Benning, Referentin für Landwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Schönen guten Tag an Sie alle.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Benning, Sie kommen vom Bauernhof, aus einem Familienbetrieb im Münsterland. Wie war bei Ihnen die Ernte?
Die Ernte in Nordrhein-Westfalen ist noch nicht abgeschlossen. Was wir sagen können, die Getreideernte ist überdurchschnittlich ausgefallen. Gerade im sechsjährigen Mittel sind in Nordrhein-Westfalen 6,5% mehr Getreide geerntet worden als in den durchschnittlichen vergangenen 6 Jahren. Und wenn wir das anschauen, dann ist die Getreideernte also recht gut ausgefallen. Aber der Mais ist auf dem Halm vertrocknet. Hier erwarten wir ganz starke Depressionen, was in den Landkreisen, die manchmal 60-70% Mais in der Fruchtfolge haben, richtig, richtig nach unten geht. Und hier zeigt sich, zu viel von einer Frucht in der Fruchtfolge ist ein großes Risiko.
Also ein gemischtes Bild, ähnlich wie wir es letzte Woche schon bei den vorläufigen Ernteberichten gehört haben. Albert Stegemann, Sie sind auch Landwirt in Niedersachsen, haben einen Milchviehbetrieb. Spüren Sie die Dürre?
Ja, selbstverständlich. Wir haben zwar 3 gute Grünlandschnitte eingefahren. Der 4. Grünlandschnitt, der wird auf der Strecke bleiben. Ob es noch einen 5. Schnitt gibt, das müssen wir jetzt mal abwarten. Richtig angesprochen wurde, dass die Getreideernte auch bei uns in der Region verhältnismäßig gut war. Deutschlandweit haben wir allerdings dieses Jahr auch ein Minus von 6% hinzunehmen, aber bei Mais, aber auch bei den Kartoffeln, also bei den Früchten, die später geerntet werden, stellen wir uns auf erhebliche Ertragseinbußen ein.
Mhm. Frau Künast, kann es unter diesen Vorzeichen überall in Deutschland noch Landwirtschaft geben in 20 Jahren?
Es ist das, was wir wollen. Wir müssen ja unseren eigenen Beitrag zu unserer Ernährung herstellen und können nicht einfach auf andere Länder hoffen, zumal andere Länder auch an den Folgen der Klimakrise leiden, die ja noch schlimmer werden wird, da wir nicht ausreichende Maßnahmen ergreifen. Deshalb ist bei uns wichtig, dass wir nicht nur eine Ernte diskutieren und hier mal da ein bisschen Fläche, sondern dass wir wirklich zu einer Transformation kommen, einer ganz anderen Anbauweise.
Wenn Sie Transformation ansprechen, welche Landwirte werden es denn in Zukunft schwer haben?
Was heißt in Zukunft? Es gibt ja schon viele, die es schwer haben. Und zwar am Ende alle, ja, weil beim Ackerbau fehlt insgesamt Wasser oder mindestens Wasser zum Zeitpunkt der Aussaat, wo sie es nachher brauchen. Bei der Tierhaltung haben sie das Problem, dass das Futter immer teurer wird. Alle haben logischerweise das Problem, dass chemische und synthetische Düngemittel oder Herbizide und so teurer werden. Auch, ja, und das Ergebnis ist, das ist ja jetzt nicht nur Klima, sondern manche Belastungen kommen auch durch den Angriff auf die Ukraine, durch Russland. Das alles zeigt uns, dass das eben kein Einjahresproblem ist, sondern wir müssen uns mehr auf die Art und Weise des Anbaus, auf Wasserhaltefähigkeit, Wassermanagement, auf, ich sage mal, angepasste Anbauweisen konzentrieren. Und im Ergebnis heißt es dann übrigens mehr Pflanzen, weniger tierische Erzeugnisse.
Mhm. Gerorka, gehen Sie damit? Muss die Landwirtschaft sich grundlegend verändern?
Also zunächst einmal ist es ja ein großer Erfolg von Landwirtschaft, dass es ihr gelungen ist, auch wenn es regionale Unterschiede gibt, tatsächlich so ein erfolgreiches Jahr insgesamt eingefahren zu haben, weil Landwirtschaft mit einer Vielzahl von Auflagen überzogen worden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und deswegen ist es ein großer Erfolg von, ich sag mal, hoch ausgebildeten, innovativ denkenden Landwirtinnen und Landwirten in unserem Land und moderner Technologie, dass man trotz Flächenversiegelung, trotz Trockenheit und vielen anderen bürokratischen Auflagen, auch Rahmenbedingungen, die die Politik häufig genug gesetzt hat und teilweise widersprüchliche Auflagen entwickelt hat, so ein gutes Ergebnis herbeizuführen. Landwirtschaft ändert sich seit Jahrhunderten, um Ihre Frage zu beantworten. Das tut sie auch aktuell und das muss sie auch in Zukunft tun. Nur am Ende ist es halt der Verbraucher, der eine Entscheidung trifft, was er tatsächlich konsumieren möchte. Und darauf reagieren Landwirte, weil sie Unternehmer sind, die da draußen eine Nachfrage befriedigen wollen und damit ein Geschäftsmodell entwickeln wollen. Deswegen halte ich es für falsch zu glauben, man müsse sozusagen beordrete Mufti vorgeben, wohin sich Landwirtschaft entwickeln solle durch politische Vorgaben. Klar ist, dass sie sich weiterentwickeln muss, um die Herausforderungen durch Trockenheit und Klimawandel abfedern zu können und darauf reagieren zu können. Aber da brauchen sie eben gerade mehr Freiheit, um sozusagen da ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln zu können, anstatt immer mehr Auflagen und immer mehr Restriktionen durch Politik.
Das ist interessant. Die Frage gebe ich mal direkt weiter an einen Praktiker, Albert Stegemann von der CDU, landwirtschaftspolitischer Sprecher. Ich sagte es, Sie sind selbst Landwirt. Gehen Sie damit? Eigentlich braucht es gar keine Vorgaben von der Politik, weil was für die Landwirtschaft und dementsprechend dann auch für die Ernährungssicherheit und auch für die Umwelt am besten ist, das wissen die Landwirte eigentlich ganz gut selbst.
Naja, also es ist nicht so, dass Politik keine Verantwortung hat. Politik, nehmen wir mal das Beispiel Tierhaltung. Wenn wir tatsächlich in der Tierhaltung zu mehr Tierwohl kommen wollen, dann müssen wir natürlich die Landwirte entlasten, die tatsächlich versuchen, mehr Tierwohl umzusetzen. Wenn sie ihre Ställe umbauen wollen, dann müssen wir hier Bürokratie abbauen. Wir müssen das Genehmigungsrecht ändern. Wir müssen das Emissionsrecht ändern. Aber wir müssen sie auch mit den Kosten unterstützen. Wir dürfen die Landwirte dort nicht alleine lassen. Alles, was das Thema Klimawandel angeht, dort brauchen wir deutlich mehr, wir kennen den Begriff aus der Energiepolitik, Technologieoffenheit. Hier kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum man sich beim Thema neue Züchtungstechnologien komplett verschließt und diese gigantischen Möglichkeiten nicht nutzt, um dem Klimawandel hier etwas entgegenzusetzen. Wir brauchen aber auch mehr Technologieoffenheit beim Thema Pflanzenschutzmittel. Da hat sich in den letzten 30 Jahren auch gewaltig was getan. Und hier gibt es inzwischen ganz neue Pflanzenschutzmittel, die aus mehr oder weniger ideologischen Gründen vom BMU zurückgehalten werden, die einfach keine Zulassung bekommen. Das sind Dinge, die einfach nicht hilfreich sind.
So, ich höre jetzt den großen Seufzer. Das waren viele schon Einwürfe, die wir alle jetzt hier versuchen, in der nächsten Stunde abzuarbeiten. Aber den Seufzer, den ich da gehört habe und der ja auch lautmalerisch hier untermalt wurde, ich glaube, es war von Frau Künast in Berlin, wenn ich das jetzt richtig gehört habe.
Den Seufzer haben Sie richtig geortet, ja.
Renate Künast, dann kleiden Sie Ihren Seufzer doch mal in eine Antwort am besten.
Ach, Sie, dieses... Ich habe in dem Augenblick geseufzt, als Herr Stegemann sagte, ja, die ideologischen irgendwas des Umweltministeriums, es hängt mir wie Sauerkraut aus den Ohren, ehrlich gesagt. Jeder hat eine Ideologie. Das ist doch irgendwie, ich sag mal ehrlich, Gaga als Diskussion. Jeder wirft dem anderen eine Ideologie vor. Also, dass er in einer Gruppe ist, die eine Wertehaltung hat. Kann ich jetzt sagen, Herr Stegemann, Sie haben eine Ideologie, ich habe eine, Herr Hocker hat eine, der Moderator hat auch eine. Was soll denn das? Das ist doch irgendwie wie so ein inneres Endlosband, hilft uns auch nicht weiter. Der Punkt ist so, auch diese Geschichte mit den neuen Züchtungsmethoden, wissen nicht warum, zurückhalten. Entschuldigung bitte, wir sind nicht mal ein Jahr an der Regierung. Die 16 Jahre vorher war es die Union und dann kamen von der Union oder CSU die Minister, warum haben Sie denn diese neuen Züchtungsmethoden in den letzten 16 Jahren nicht beforscht? Warum haben Sie sie denn nicht in der Praxis eingeführt? Sorry, es waren doch die Bauern, die selber auch gesagt haben, Dinge, die wir kennzeichnen müssen, wollen wir, die will der Kunde gar nicht, die wollen wir am Markt nicht. Und bei den neuen Züchtungsmethoden, ja bitte machen Sie doch. Also ich will es nicht essen, aber wenn sie zugelassen sind, sind sie am Markt zugelassen, aber sie müssen gekennzeichnet werden. Mhm. Ich weiß nicht, was man da zu verstecken hat.
So,
ich würde
darf
ich mal sagen, dieses, Herr Hocker, der Kollege Hocker hat ja dann gesagt, die Bauern wissen am besten selber, putzig, 40% des europäischen Haushaltes geht in die Landwirtschaft in Europa. Und wer Geld kriegt, muss sich bitte schön auch mit Anforderungen des Gemeinwohlinteresses, des öffentlichen Interesses sozusagen belegen lassen. Oder sie nehmen das Geld halt nicht. Aber wir müssen auch Sorge tragen, dass zum Beispiel wir nicht alle paar Jahre nach und nach merken, wie das Grundwasser belastet ist. Dass es weniger wird oder dass es belastet wird und alle Wasserkunden umso mehr Geld zahlen müssen, weil die Wasserwerke wahnsinnig viel machen müssen. Kommt ja nicht von ungefähr, dass die Wasserwerke hier und da die Bauern für Ökolandbau bezahlen, weil das billiger ist, als das nachher zu filtern. Also das sind jetzt so Geschichten, die meines Erachtens nicht der Realität entsprechen.
Okay.
Wir müssen alle miteinander dafür Sorge tragen, dass wir in Zukunft Lebensmittel produzieren können. Und ich sage Ihnen mal, die Hälfte des europäischen Gebietes, EU-Gebietes, nach EU-Daten in der Dürregefahr und 17% der Fläche in Europa haben schon eine Dürre. Also wer da glaubt, das kann man jedem Einzelnen überlassen und wir müssen nicht aus Gemeinwohlinteressen gucken, dass wir in Europa tatsächlich Anbau haben. Also die anderen Länder werden ihre Lebensmittel auch nicht freiwillig abgeben und selber hungern. Also das ist doch Realitätsverweigerung.
Jetzt habe ich aber tatsächlich auch mal noch eine Verständnisfrage an Herrn Stegemann und an Frau Künast. Wenn Sie über neue Züchtungsmethoden sprechen, dann sprechen wir über Gentechnik auch oder ist das nochmal eine gesonderte Debatte?
Das ist in der Tat wissenschaftlich eindeutig. Bei neuen Züchtungstechnologien wie der Genschere CRISPR-Cas entwickeln Sie einen Züchtungsfortschritt, den Sie im Grunde genommen auch über natürliche Züchtung erreichen können. Also Sie sind im eigenen Genom unterwegs. Sie arbeiten nicht mit fremdem Erbgut. Und deswegen können wir hier nicht von klassischer Gentechnik sprechen.
Der Europäische Gerichtshof hat es Gentechnik genannt.
Ja, ja, da haben Sie recht, Frau Benning. Und Politiker sind auch immer gut beraten, wenn sie EuGH-Urteile nicht kommentieren, aber manchmal kommt man nicht herum. Es liegt einfach auch daran, dass das Gentechnikrecht inzwischen 30 Jahre alt ist und überhaupt nicht in der Lage ist, die neuen Züchtungstechnologien abzudecken, weil es diese damals noch nicht gegeben hat. Und vielleicht nochmal Frau Künast, Sie haben jetzt davon gesprochen, dass jede Fraktion, dass jede Partei eine Ideologie, eine Weltanschauung hat. Da haben Sie ja vollkommen recht. Aber wir müssen uns bei dieser gigantischen Herausforderung doch an Wissenschaft halten. Und wir können doch jetzt nicht unwissenschaftlich werden. Und dass wir auch in Bezug auf Lebensmittelproduktion eine Zeitenwende erleben, das sehen wir, haben in den letzten Jahren, das hat nicht alleine mit der Ukraine zu tun, das Angebot und Nachfrage, wir hatten immer weltweit mehr, ein größeres Angebot als Nachfrage. Und deswegen waren die Preise auch immer niedrig. Die Leute haben immer weniger Geld ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgegeben. Jetzt kreuzen sich die Linien und es sieht danach aus, als ob es so bleibt. Und dann müssen wir uns doch jetzt wirklich der Wissenschaft nähern und wir müssen jetzt wirklich ressourceneffizient arbeiten. Und darum geht es, glaube ich, am Ende. Landwirtschaft ist am Ende nichts anderes als Ressourcenmanagement. Und da stehen die Grünen, das muss ich einfach mal deutlich sagen, komplett auf dem Schlauch bei allen Themen, wo wir wirklich gute Ansätze haben, um nach vorne zu kommen. Dann redet man sich raus, aber am Ende ist das wenig hilfreich, sondern wir müssen in die Produktion gehen und zwar so, dass die Menschen mitgehen, aber auch, dass das Klima und die Artenvielfalt nicht darunter leidet und deswegen dürfen wir im Vornherein nicht gewisse Technologien ausschließen.
Okay, jetzt möchte ich gerne mal Reinhild Benning in die Diskussion holen, Referentin für Landwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Frau Benning.
Ja, wissenschaftlich
spricht
muss ich
das was, spricht etwas wissenschaftlich gegen Fortschritt bei der Züchtung auch durch Gentechnik?
Wissenschaftlich spricht sehr viel dafür, Genomediting, also die neue Gentechnik, wegzulassen. Zum einen ist mit wissenschaftlichen Methoden erhoben worden, dass über die Hälfte der Bevölkerung, also die absolute Mehrheit, seit Jahren keine Gentechnik essen will. Auch nicht die neue Gentechnik. Da gibt es auch jüngere Befragungen, die die Meinung der Bevölkerung glasklar darstellen. Und sie arbeiten gegen die Mehrheit der Bevölkerung, wenn Gentechnik hier zugelassen werden sollte. Und ich bin sehr froh, dass dies in den vergangenen 16 Jahren nicht passiert ist. Und zum Zweiten ist wissenschaftlich eines klargestellt. Die Genauigkeit, die behauptet wird bei der neuen Gentechnik, ist nicht gegeben. So haben wir etwa den Fall in den USA, dass ein gentechnisch veränderter Bulle, der danach keine Hörner mehr hatte, er sollte hornlos gentechnisch erzeugt werden, zwar keine Hörner mehr hatte, aber dafür eine Antibiotikaresistenz, die er an seine Nachkommen weitervererbt hat. Die Genauigkeit, nur ein Merkmal zu verändern, ist nicht gegeben. Das ist mehrfach widerlegt. Und insofern sollten wir die Wissenschaft aus Sicht der Risikountersuchung anschauen, wie Frau Künast das vorhin gesagt hat. Und das ist nicht passiert. Deshalb müssen wir hier noch jahrelang in die Forschung gehen, bevor wir irgendwas zulassen können.
Herr Hocker, wie sehen Sie es? Landwirtschaftspolitischer Sprecher der FDP.
Ich glaube, wir haben gar keine Alternative dazu, als uns pragmatisch und ich sag mal mit Technologieoffenheit, wurde von einem Diskussionsteilnehmer vorhin gesagt, diesem Thema zu nähern. Das Ergebnis, was die durch Neuzüchtungsmethoden herbeiführen, durch Genome Editing, durch CRISPR oder auch andere Technologien, das ist im Ergebnis von niemandem zu unterscheiden von dem Züchtungsergebnis, was auf konventionelle Art und Weise, aber über Generationen, über viele Jahre und Jahrzehnte herbeigeführt wird. Die Unterscheidbarkeit ist nicht gegeben. Und da sage ich Ihnen ganz ausdrücklich, wir dürfen uns gerade, wenn wir sehen, welche Herausforderungen Landwirtschaft hat, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern gerade diese Technologie würde es ja ermöglichen, dass gerade auch in Regionen, wo die Menschen eine viel schlechtere Lebensperspektive haben, sich nicht selber versorgen können mit Lebensmitteln, weil es heißer wird, weil es trockener wird, dass wir solchen Menschen eine Perspektive geben, vielleicht auch Flüchtlingsströme vermeiden können, weil es wieder möglich ist, Ackerbau zu betreiben im Sahel oder in der Sahara oder südlich der Sahara oder wo auch immer.
Deswegen, in Regionen, in denen Gentechnik angewendet wird, nimmt die Armut zu. In Lateinamerika, in Regionen Afrikas wird die Bevölkerung nicht gefragt, sondern es wurde übergestülpt und die Armut hat tendenziell zugenommen. Gentechnik ist kein Mittel gegen Armut.
Diese Kausalität, die Sie da unterstellen wollen, die ist halt grundsätzlich falsch. Natürlich ist es in Regionen der Welt, spielt Armut eine größere Rolle, wo dann tatsächlich klimatische Auswirkungen existieren, wo dann aber auch leichter totalitäre Regime an die Macht kommen, weil sie diese Armut eben ausnutzen. Ach. Und es jetzt sozusagen den Züchtungsmethoden oder anzulassen, das ist also sehr abenteuerlich. Da macht es Sinn, tatsächlich auch ein bisschen in die Geschichte zu gucken und vielleicht auch noch anders als rein fachlich diesem Thema sich zu nennen. Das ist wirklich abenteuerlich.
Renate Künast, Sie sind so schön lautmalerisch. Ich habe jetzt gerade wieder so ein schönes... Nö, macht nichts. Das macht es für mich einfacher, da ich Sie nicht sehe, dass ich Ihnen jetzt das Wort erteilen kann und direkt für Ihre Erwiderung.
Also ich glaube, dass das eine Engführung ist. Im Englischen sagt man ja übrigens zur Sackgasse Dead End Road. Das finde ich eigentlich noch treffender. Dead End Road, da hinten passiert nichts mehr. Und ich will mal sagen, zum Wissenschaftsbegriff. Der die da mit der Schere in die Gene gehen und ein Stück rausschneiden. Das ist die eine Wissenschaft. Ich bin ja selber fasziniert, was sie so können, muss ich mal sagen. Aber wir müssen uns doch auch mit anderen Wissenschaften beschäftigen. Wenn die Frage kommt, ob wir das anbauen wollen, was das heißt, dann sage ich Ihnen mal, Sie müssen doch den Naturkreislauf, die Vielfalt denken. Ist die, wenn Teil unseres Problems auch die Folgen von massiven Monokulturen und zu wenig Fruchtwechsel sind, ja, dann ist doch nicht die Antwort eine neue Monokultur. Ja, also diese Gentechnik bleibt ja immer immanent in dem alten System. Wer soll das eigentlich bezahlen? Das sind alles Sachen, für die Sie Gebühren, Royalties zahlen müssen. Aber 80% der Ernährung der Weltbevölkerung wird durch Kleinbauern gemacht. Die haben gar kein Geld. Und die viele, viele, wenn die sich ernähren, wenn sie sich in Indien von traditionellen Reissorten ernähren, da kann man übrigens auch forschen, welche von denen am Standort angepassten ist, um mit zu viel Salzwasser, wenn es eine Überschwemmung gibt, oder mit zu wenig Wasser umgehen können. Zum Teil wissen das die Bauern selber. Wenn man dazu dann Pflanzen und Gewürze isst, dann sind die Menschen gesund ernährt und dann können sie im Land auch Geld verdienen und verkaufen und ziehen nicht in die großen Städte, um unter einer blauen Plastikplane oder auf ein Stück Pappe zu leben. Wir bieten in dieser Gentechnik-Debatte, stört mich eines noch, dass wir immer weiter in der Monokultur denken und die Patente auf Leben von diesen Pflanzen gehören den vier großen zusammengebauten Konzernen, die mittlerweile alle anderen kleinen aufgekauft haben. Jetzt will ich noch einen Satz zum Risiko sagen.
Aber
an der Stelle, wenn Sie ein Stück rausschneiden aus der Gensequenz, mir fehlt es einfach an Risikoforschung, was das in der Pflanze bedeutet und was das dort verändert, bis hin zur Frage, was das für die Gesundheit der Menschen an Auslösung hat.
Ein Satz mit vielen Kommas war das, Frau Künast, aber ist okay. Wir haben noch ungefähr 50 Sekunden, Frau Benning, deswegen jetzt, bevor wir das Thema abschließen, bis zur ersten Nachrichtenpause. Die letzte Frage, kann man Gentechnik nicht auch ohne Monokultur denken? Kann man nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen?
Nein. Gentechnik ist darauf abgestellt, dass wir das Risiko haben, dass es auskreuzt. Dann sind die Nachbarn verpflichtet, ebenfalls Lizenzgebühren zu bezahlen, auch wenn es wenn sie es nicht angebaut haben. Und somit breitet sich Gentechnik aus und wird zur Monokultur.
Ein munterer Aufgalopp unserer Diskussion über die Landwirtschaft hier kontrovers. Sie können uns gerne anrufen, wenn Sie weiter mitdiskutieren wollen. 00800 4464 4464. Gleich nach den Nachrichten geht's weiter. Willkommen zurück zu Kontrovers mit Philipp May. Und mit dabei in unserer Diskussionsrunde ist Reinhild Benning, Referentin für Landwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Außerdem Renate Künast von den Grünen, Albert Stegemann von der CDU und Gero Hocker von der FDP. Alle drei sind die landwirtschaftspolitischen Sprecher ihrer Fraktion. So muss es heißen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich natürlich auch noch beteiligen, wenn Sie anrufen unter der 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Und Alhof Kramer ist in der Leitung. Er ist Bauer in Detmold. Oder Herr Alhof Kramer, sehe ich. So ist es richtig, ne?
Ja, richtig, genau.
Okay, hallo, Ihre Meinung?
Ja, guten Tag zusammen. Ja, also ich bin jetzt einige Jahrzehnte lang schon Bauer und habe die ganze Entwicklung sehr aufmerksam mitverfolgt, weil ja schon wirklich seit sehr, sehr langer Zeit klar ist, was auf uns zukommt. Diese Katastrophe ist ja eine Katastrophe mit der präzisesten Ansage, die man sich nur vorstellen kann. Einziger Fehler ist, dass die Wissenschaft nicht ahnen konnte und wir Praktiker auch nicht, dass es so schnell und so heftig und brutal kommt, wie es jetzt ist. Wir sind im vierten Dürrejahr innerhalb der letzten 5 Jahre. Dazwischen war das vergangene Jahr mit der entsetzlichen, tödlichen Flut, wo einfach Regenmassen an 2 Tagen runtergekommen sind, die sonst im Vierteljahr oder noch in längeren Zeiträumen fallen. Das heißt, das Klima ist wirklich fundamental gestört. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass unsere Wälder, die Nadelwälder, sind in weiten Teilen Deutschlands abgestorben, auch mein Wald im Sauerland. Und das wäre ja nicht so schlimm, weil das waren ja überwiegend Fichtenmonokulturen, war nicht so eine tolle Idee. Aber die Laubwälder sind eben schwerstens geschädigt und die Förster sagen, wir wissen nicht mehr, welche Baumarten noch gehen in dem Klima, was wir jetzt schon haben. Und Ja, das ist die Situation, in der wir uns derzeit sehen. Es ist eine Existenzkrise für Waldbewirtschafter und für Bauern. Die Politik hat eben immer in den vergangenen Jahren der Merkel-Ära die Industrie vor Klimaauflagen geschützt, aber nicht jene, die das Land bestellen und nicht jene, die die Wälder pflegen. Mhm.
Was erwarten Sie konkret jetzt von der Ampelregierung?
Ich erwarte von der Ampelregierung, dass die Politik endlich jetzt ihre Hausaufgaben macht und die Erderhitzung und die notwendigen radikalen Maßnahmen ergreift, damit die Erderhitzung begrenzt wird, und zwar unterhalb der Kipppunkte. Und das ist nach Aussage der Wissenschaft etwa bei 1,5 Grad. Das ist auch das, wofür sich die meisten Länder in Paris verpflichtet haben. Und das ist einfach im Moment überhaupt nicht der Fall. Wir sind auf dem Weg in eine verheerende Heißzeit jenseits
okay,
der 3 Grad.
Okay, Entschuldigung, das verstehe ich. Das erwarten wir alle. Aber jetzt ganz konkret bezogen auf die Landwirtschaftspolitik.
Dieses Gerede von der Anpassung, das schmerzt mich, das tut mir weh, solange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Erderhitzung zu begrenzen. Die Anpassung ist jenseits der 1,5 Grad oder der Kipppunkte eine Illusion. Und deswegen erwarte ich einfach jetzt, dass die Politik die notwendigen radikalen Schritte einleitet, um die Emissionen zu begrenzen. Und sie müssen ebenso radikal sozialverträglich sein, damit sie akzeptiert werden von den Menschen.
Gero Hocker, landwirtschaftspolitischer Sprecher der FDP. Was nehmen Sie mit aus dieser klaren Erwartung von Herrn Allhoff-Kramer?
Also ich habe absolutes Verständnis dafür, dass gerade ein betroffener Landwirt diese Auswirkungen des Klimawandels so unmittelbar beschreibt. Und er hat auch mit allem, was er sagt, recht. Nur an einem Punkt muss ich dann doch...
Jetzt ist er weg.
Hallo?
Jetzt ist er Hocker weg. An einem Punkt muss er doch vielleicht später nochmal einhaken. Ja. Dann würde ich doch die zweite Ampelvertreterin direkt in die Diskussion holen, beziehungsweise würde ich ihr das Wort übergeben. Was nehmen Sie mit, Frau Künast?
Na, vielleicht war einer der oder zwei der herausragenden Worte von Herrn Allhoff-Kramer erstens Existenzkrise. Und ich glaube nicht nur für die Bauern, Landwirtschaft und ihre Betriebe, sondern das ist ja für die Menschheit insgesamt, wenn wir hier kein Essen mehr anbauen können. Und dass er gesagt hat, die Anpassung ist doch eine Illusion, wenn es mehr als 1,5 Grad werden. Das glaube ich ja auch. Und für mich ist radikale Maßnahmen, das ist eigentlich eine Unterstützung. Wir müssen... Und das sage ich auch in Abgrenzung zu der Debatte vorher, und systemisch verändern. Also die erste Frage ist doch, wie halten wir Wasser in der Landschaft? Und deshalb brauchen wir sowas wie natürlichen Klimaschutz. Wir müssen die Wälder unterstützen, also dass wir wirklich Mischwälder anbauen, dass wir gucken, was kann man da anbauen. Da fließt übrigens jetzt auch sehr viel Geld rein, und da muss man auch legitimieren, warum das Geld reinfließt, weil früher Waldbesitzer viel Geld verdient haben. Ja, das heißt, wir müssen mindestens 5% eigentlich mehr der Wälder schützen. Wir haben dazu in der Ampel ein Programm, das heißt natürlicher Klimaschutz, wo es auch das auch noch helfen soll, tatsächlich eben diese Wälder unter Naturschutz zu stellen, das nicht zu bearbeiten, dass wir weniger Fläche versiegeln und dass wir alle Systeme unterstützen, die Wasser speichern. Und damit komme ich, das sind ja die Wälder, die Wasser speichern, und das zum Bleiben festhalten und nicht, wir kennen die Bodenerosion, wenn plötzlich so, dass so richtig der Himmel sich öffnet und zu viel rauskommt, dann können Wälder das noch eine Zeit lang zurückhalten, damit es langsamer abfließt. Wir brauchen die ganzen Mittel für Moorschutz. Gibt es ein großes Programm von 4 Milliarden Euro, was man natürlich mit den Bauern vor Ort besprechen kann, die Wiedervernässung und Festhalten an der Stelle. Natürlich effiziente Bewässerungssysteme und den Schutz von gegen Bodenerosion. Und deshalb brauchen wir Fruchtfolgen, deshalb brauchen wir Hecken und Ähnliches und Agroforstsysteme, wo man einfach rein von Bäumen über viel zu große Äcker durchsetzt. Da können Sie den Baum abernten, haben eine Verschattung und Pflanzen, die ein bisschen Wasser im Boden halten. Das sind die Methoden, weil eine Pflanze, die ohne jedes Wasser geht und alle anderen Pflanzen sind kaputt. Du hast nicht mal mehr einen Garten und du kannst auch nur diese 5, 6 großen Arten anbauen. Das wird uns ja am Ende nicht helfen. Also wirklich von Moorschutz bis Waldschutz keine Flächen versiegeln. Übrigens betrifft es auch die Städte. Auch die Städte sollen das Wasser nicht in die Kanalisation und direkt in die Meere schicken, sondern müssen auch für ihre Bäume, für Gärten das Wasser in sich selber, in ihren Böden halten. Also es ist nicht nur die Landwirtschaft gefragt, sich zu verändern.
Gero Hocker, Sie sind jetzt wieder in der Leitung. Wir haben Sie wieder, landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP. Gehen Sie da mit Ihrer Koalitionspartnerin mit? Gut zusammengefasst?
Vieles von dem, was Renate Künast eben gesagt hat, ist richtig. Aber ich möchte einen ganz zentralen Punkt noch hinzufügen. Wir müssen in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, mit dem Klimawandel und mit der Trockenheit, wie wir sie beobachten, müssen auch darüber nachdenken, ob nicht Pflanzenschutz auch nochmal neu überdacht werden muss. Und wenn ich mir ansehe, dass eben es, ich sag mal, das Ziel der ehemaligen Bundesregierung gewesen ist, bestimmte Wirkstoffe sozusagen auslaufen zu lassen, mit einer bestimmten Genehmigung nicht mehr zu versehen, dann ist das natürlich komplett kontraproduktiv. Dann glaube ich, dass wir auch an dieses Thema ran müssen. Denn Unkräuter bekämpft werden, das tut jeder Landwirt, egal ob konventionell, biologisch, ökologisch, wie auch immer. Die Frage ist nur, ob er tatsächlich den Boden umbrechen muss, um Unkräuter zu bekämpfen. Das führt natürlich bei den Starkregenereignissen, die Renate Künast zu Recht beschreibt, dazu, dass wertvoller Boden weggeschwemmt wird. Und wenn ich immer wieder umbrechen muss, dann fahre ich halt 4-5 Mal über den Acker und habe jedes Mal CO2-Emissionen, anstatt mit innovativem Pflanzenschutz vielleicht nur 1 oder 2 Mal.
Das ist ackerbaulich sehr zu kurz gegriffen.
Innovativ. Nee, aber ein offener Boden zieht doch mehr Wasser rein als ein Boden, der platt ist.
Ja, aber er trocknet auch leichter aus. Und wenn wir diese Starkregenereignisse haben, dann führt das dazu, dass eben dieser Boden eben nicht mehr so fruchtbar ist und relevanter und Humusbildung behindert wird und Mikroorganismen eben auch behindert werden.
Also, das ist ja ein Plädoyer für mindestens 30% Ökolandbau, Herr Kollege.
Das ist vor allem ein Plädoyer, Frau Kollegin, dass wir uns der Frage neu widmen, ob wir nicht auch im Bereich chemischer Pflanzenschutz von bestimmten Dingen abrücken müssen, gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, den wir haben, gerade vor dem Hintergrund der Austrocknung. Da ist es nicht zielführend, wenn zur Unkrautbekämpfung der Boden 3-4 Mal im Jahr umgebrochen werden muss. Das ist kontraproduktiv.
Also Sie sagen, wir brauchen mehr chemischen Pflanzenschutz. Habe ich das richtig verstanden?
Wir müssen Genehmigungen aussprechen, die bislang ganz offenbar zurückgehalten werden, um Landwirte mit Instrumenten, mit Technologien auszustatten, um eben, ich sag mal, als Klimafolgenanpassung Antworten zu finden. Jawohl. Mhm.
Reinhold Benning, ich habe bei Ihnen schon Widerspruch gehört. Sie sind Referentin für Landwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Für diejenigen, die jetzt erst einschalten, sei das nochmal ganz kurz gesagt. Was erwidern Sie?
Und ich bin auch ausgebildete Landwirtin und daher weiß ich, dass es falsch ist. Pflanzenschutzmittel, Pestizide sind kein Klimaschutz, sondern sie können das Bodenleben abbauen und damit den Klimaschutz durch mehr Bodenschutz gefährden. Und das Mittel gegen Unkraut ist nicht nur pflügen, sondern vor allen Dingen flach zu wenden oder mit der Hacke zu arbeiten. Und das schützt den Boden vor Austrocknung. Das heißt, die mechanische Bodenbearbeitung kann der Schlüssel sein, mit Flachwänden und tief lockern, was aber Pflanzen übernehmen können, um hier klimafreundlich zu wirtschaften und Boden zu schützen. Pflanzenschutzmittel sind nicht der Beitrag dazu, sondern sie helfen vor allen Dingen der Pestizidindustrie.
Herr Hocker, wollen Sie dazu noch was sagen? Sie ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie haben mir gesagt, und das verstehen wir natürlich alle, Sie haben einen unaufschiebbaren privaten Termin, der jetzt demnächst gleich losgeht. Wollen
ja,
Sie?
Ich bin im Auto. Wir haben ja glücklicherweise kein Tempolimit in Deutschland. Da kann ich dann vielleicht die verlorene Zeit gleich wieder aufholen. Nein, Scherz beiseite. Ich sehe das anders als meine Vorrednerin. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Element sein kann und sein muss, so wie es uns das europäische Ausland übrigens vormacht, wo eben Genehmigungen auch für chemische Pflanzenschutzmittel ausgesprochen werden und diese auch zur Anwendung kommen. Wenn wir als Deutschland da einen Sonderweg gehen, dann führt das nur dazu, dass diejenigen aus dem Markt heraus gedrängt werden, nämlich Landwirte in Deutschland, die nach sehr viel höheren Standards Landwirtschaft betreiben, weil der Politik oder weil die Politik das vorschreibt und wir am Ende in dem europäischen Binnenmarkt genau die Lebensmittel auf dem Teller liegen haben, die nach Standards erzeugt wurde, mit Einsatz von chemischem Pflanzenschutz und vielen anderen Dingen mehr, die man ja eigentlich gar nicht haben will. Also nationale Alleingänge, wie es auch bei Pflanzenschutz erfolgen, glaube ich, sind total kontraproduktiv und leisten keinen Beitrag dazu, dass tatsächlich diejenigen sich durchsetzen, die jetzt nach höchsten Standards wirtschaften und dass wir tatsächlich einen Beitrag leisten dazu, eine Klimafolgenanpassung zu.
Herr Hocker, Sie klingen wie ein Hörer. Jetzt, das macht nichts.
Ja, ich bin im Auto.
Sie sind im Auto, das ist vollkommen in Ordnung, aber die Brücke nehmen wir, um direkt den nächsten Hörer mal in die Diskussion zu nehmen. Herr Walter aus Bayern lese ich hier. Ist das korrekt?
Ja, das ist Otznetzlich, genau. Also bei Ansbach ist es.
Okay.
Folgendes. Also mal gerade, entschuldigen Sie, wenn ich einen Satz zu der Bemerkung von dem Vorredner sage, dass er die Zeit mit dem Auto aufholen will, Das ist genau so eine Einstellung, die unser Leben vielleicht manchmal bestimmt und dann ein Trümmerfeld von einem schweren Verkehrsunfall von 150 Meter auf der Straße mit Tode zurücklässt. Also generell zurück. Zweitens, jetzt zum Thema Pflanzenschutz, sieht man beim Mais, wie der eingesetzt worden ist. Da geht der Pflanzenschutz für den Mais, aber für alles andere ist kein Schutz da, sondern der Tod. Ja, das ist das. Die Lizenz sieht man beim Persischmeißer, Monsanto, wie das war, wie das die Nachbarn dann plötzlich Lizenzgebühren bezahlen müssen, der Streit vor Gericht. Also was da passiert ist, wissen wir ganz genau. Also ich kann mich da nur Folgendes dazu äußern. Die Anpassung an diese Klimakatastrophe mit sonstigen Dingen ist eine Illusion. Wir müssen das, was genannt worden ist, die Bodenfruchtbarkeit erhalten, die Möglichkeit, dass man die Feuchtigkeit im Boden hält, das mit dem Bodenbearbeitung und so weiter. Das ist alles richtig. Ich sage mal, die Bauern und die, wenn es es überhaupt so in dem Sinn noch gibt, bei uns in Bayern vielleicht eher noch wie im Norden, dann wissen die genau, wie man das machen kann und wie man das machen soll. Die müsste man unterstützen. Ein Weg ist dabei, die biologische Landwirtschaft stark zu fördern. Und was ich eigentlich im Vorgespräch gesagt habe, ist das, hat sich jetzt durch die Diskussion eigentlich hätte sich ein bisschen ein anderer Schwerpunkt ergeben. Aber so die bäuerliche Landwirtschaft hat jetzt im Wettbewerb mit der Agrarindustrie zu tun. Es stürzt sich das internationale Kapital auch bei uns, viel mehr im Norden wie in Bayern, auf Flächen, wo andere überhaupt nicht mithalten können. Wenn ein Biobauer mehr Grund braucht, kann er das überhaupt nicht bezahlen, das, was internationale Investoren da machen. Also man könnte hier Namen nennen, wer da investiert, man weiß das genau. Also das ist der andere
Liegt Wettbewerb. Das an der falschen Förderung?
Nein, vielleicht, das muss man verbieten. Das ist aber etwas, muss man verbieten, dass Kapital, riesiges Kapital gegenüber den fleißig arbeitenden bäuerlichen Betrieben, die wir ja Gott sei Dank noch haben, ja, dass das eingesetzt wird. Und ich sage noch einmal, die Bauern, die wissen eigentlich, was sie machen und was zu tun ist. Wir haben klar mit dem Klimawandel, mit der Trockenheit und so, Wald ist erwähnt worden, das ist alles richtig. Aber wir haben diesen Punkt, der jetzt dann genannt wurde, das ist ganz richtig, dieser Kipppunkt, den wir erreicht haben. Ja, wissen wir denn eigentlich, wo wir leben? Der Herr Hirschhausen hat neulich mal in einer Fernsehsendung gesagt, dass ab einer bestimmten Temperatur unser Hirn, unser Protein im Hirn schmilzt. Ja, also wir leben in einer existenziellen Krise, nicht nur für Pflanzen, sondern für uns Menschen. Und da ist alles zu tun. Wir sollten nicht mehr diskutieren, sollten den Leuten, die wirkliche Ahnung davon haben, die Praktiker draußen, denen sollten wir zuhören und die Möglichkeit geben, zu agieren und zu handeln. Das ist mein Grund. Und kleinere Strukturen sind viel wichtiger. Also 30% ökologischer Landbau und. Und es gibt ja Regionen, wo die Landwirtschaft in diese Problematik mit eingebunden wird und die Menschen vor Ort mit eingebunden werden.
Danke für Ihren engagierten Vortrag. Ist, glaube ich, bei allen angekommen. Vielen Dank. Und ich gebe das direkt mal weiter an Albert Stegemann, landwirtschaftspolitischer Sprecher der CDU. CSU ist jetzt seit 20 Minuten gar nicht mehr zu Wort gekommen. Herr Stegemann, sehen Sie das ähnlich? Werden die falschen Betriebe und die falschen bevorzugt, auch durch das Fördersystem? Aber müssten wir die kleinen, die biologischen Betriebe stärker fördern?
Also ich kann hier leider nicht zustimmen, weil unsere Förderinstrumente bereits so ausgerichtet sind, dass wir kleine und mittelständische Betriebe stärker fördern. Aber ich glaube, ich will noch mal auf zwei Punkte.
Aber ist die Bestandsaufnahme denn richtig? Von Herrn Walter?
Da muss ich leider widersprechen. Ich würde auch dem Ziel widersprechen. Renate Künast hatte das auch gesagt, dass wir auf 30% ökologischen Landbau müssen. Also ich bin ein Freund des ökologischen Landbaus. Das ist ein Markt, der funktioniert. Und wir dürfen diesen Markt auch nicht mit einem platt ausgesprochenen Ziel kaputt machen. Fragen Sie mal die Ökobetriebe, ob sie dafür sind, dass wir jetzt künstlich das Angebot in diesem Bereich erhöhen und es keine entsprechende Nachfrage gibt. Damit fördern wir nicht die ökologischen Betriebe, sondern wir behindern sie. Aber ohne, dass ich jetzt etwas gegen die ökologisch wirtschaftenden Betriebe sagen will, ich will einmal in dieser wirklich verheerenden Krise auf den Punkt bringen. Immer wenn wir über Klimaschutz sprechen, dann verbinden wir das fast mit dem Pavlovschen Reflex, dass wir sagen, wir müssen extensivieren. Also wir laufen dem Dogma nach, dass Extensivierung am Ende die Lösung ist. Und hier will ich nochmal widersprechen und das Thema Ressourceneffizienz ansprechen. Wenn ich mir tatsächlich den Klimafußabdruck von den ökologischen Betrieben anschauen und auch von den ökologisch hergestellten Produkten, sind die keineswegs immer besser, sondern wir brauchen auch ein Maß an Produktivität, um am Ende diese Weltbevölkerung noch ernähren zu können. Wir haben ja tatsächlich die Situation, dass die Weltbevölkerung weiter zunimmt. Wir haben die Situation, dass wir durch den Klimawandel immer geringere Ernten haben. Was wollen wir denn machen? Wir müssen doch in irgendeiner Form, müssen wir doch diese Weltbevölkerung auch ernähren können. Und dafür brauchen wir einfach Ressourceneffizienz und wir müssen wirklich technologieoffen schauen, wie wir unser Ziel erreichen. Geben Sie mir ein Beispiel. Ich bin nun selber Milchviehhalter. Wenn Sie jetzt eine produktive Kuh haben, die vielleicht 10.000 Liter im Jahr gibt, oder Sie haben eine ökologisch gehaltene Kuh, die gibt halt die Hälfte, aber beide produzieren in etwa die gleiche Menge an Methan und auch an CO2-Ausstoß. Also von daher, hier an diesem Beispiel kann man sehen, dass Ressourceneffizienz am Ende auch ein Klima-Pluspunkt sein kann. Und deswegen dürfen wir hier nicht immer durch eine ökologische Brille die Dinge bewerten, sondern das Thema ist einfach zu ernst, als dass wir uns gewissen Produktionsmethoden verschließen dürfen.
Ganz kurz an dieser Stelle jetzt der Hinweis für unsere Mitdiskutantinnen und Diskutanten und für unsere Hörerinnen und Hörer, dass Gero Hocker von der FDP jetzt endgültig die Diskussion verlassen musste. Das war vorher so abgesprochen, das ging nicht anders. Und jetzt habe ich Frau Kühners wieder in Leitung gehört, deswegen würde ich ihr jetzt das Wort erteilen für die Erwiderung. Das funktioniert gut, das können wir weiter so machen. Dann weiß ich Bescheid, wenn Sie wirklich dringend das Bedürfnis haben, was zu sagen. Ja, können die anderen auch so machen dann?
Ja, ich möchte nochmal Bezug auf den Hörer, Herrn Walter aus Bayern, nehmen. Ich meine, dass er in seiner Bestandsaufnahme recht hat, also in den wesentlichen Teilen. Und muss man sagen, dass in dem Kontext dann deshalb auch das Wort anpassen falsch ist. Also wir hier am Anfang haben wir über Gentechnik geredet, Pflanzen, die dann vermeintlich noch weniger Wasser brauchen und angeblich gar keine Nebenwirkungen haben oder so. Oder negativen Aspekte. Jetzt reden wir immer über anpassen. Der Witz ist aber doch, dass wir viel mehr machen müssen als anpassen. Wir müssen den Fußabdruck der Landwirtschaft, den ökologischen, den Klimaeintrag, den negativen, mindern. Das ist der Punkt eins, mindern.
Mhm. Aber kriegen wir dann noch alle satt?
Das ist ja, warten Sie mal einen Augenblick. Ja. Also wir müssen den... Ich meine, wenn keiner mehr lebt, ja, und wir sozusagen regelmäßig 40 Grad haben und und überall nur noch Wanderungsbewegungen sind, also was heißt, wir werden noch satt? Wir benutzen im Augenblick das Land Afrikas oder Südamerika für Tierfutter. In Afrika Gemüse und Rosen. Wenn das alles wegfällt, werden wir auch nicht satt, ja, verstehen Sie, durch die Klimakrise. Und wenn wir selber jetzt die Dürre das neue Normal ist, ja, das hört ja nicht einfach irgendwo auf. Minderung heißt einmal, damit wir nicht weitere Klimaverschlechterungen haben müssen, muss auch die Landwirtschaft ihre Sektorziele erfüllen. Und dann muss man mal gucken, was sind denn die negativen Einträge? Und das fängt an von der Produktion von chemisch-synthetischen Düngemitteln, energieintensiv oder den sogenannten Pflanzenschutzmitteln, die einen Pflanzen schützen und die anderen vernichten. Es geht weiter mit Wiedervernässung von Flächen. Und da jetzt komme ich mal auch zum Thema Effizienz. Effizienz darf man aber nicht betrachten unter dem Gesichtspunkt, was vor 10 oder 20 Jahren auf dem Acker los war. Effizienz muss man heute, und das ist Fairness meines Erachtens gegenüber den Bäuerinnen und Bauern, muss man so betrachten, dass aus nächstes Jahr oder in 5 Jahren oder in 10, 20 Jahren wir den jungen Bäuerinnen und Bauern sagen können, das werden wir finanziell noch fördern können, genau das. Und es wird auch machbar sein, damit einen Betrieb zu erhalten. Und deshalb sind die verschiedenen Punkte, die ich vorhin genannt habe, so wichtig. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Gleichzeitig muss zudem und soll Wald und Landwirtschaft Senke sein. Also da, wo wir Potenziale haben, zusätzlich noch Treibhausgase zu binden, weshalb wir ja beim Wald entsprechend sind. Und jetzt komme ich zum Ökolandbau und seinen Geschichten. Die These, der Ökolandbau würde am Ende weniger bringen und wir machen es effizient. Meines Erachtens stimmt es erstens heute schon nicht mehr, wenn man die Nebenwirkung von konventioneller Landwirtschaft anguckt. Wir müssen in Zukunft agrarökologisch, das ist konventionell mit hohem Naturrespekt, oder ökologisch wirtschaften. Und übrigens können wir auch, weil Herr May Sie fragen, können wir uns da noch ernähren? Wir haben genug Essen, wir haben genug Pflanzen auf dieser Welt, um die Menschen zu ernähren. Wir schmeißen nur einen Großteil davon weg, oder? Wir bauen Soja an, was man auch essen könnte. Und dann wird aus 8 Kilo Soja nach der Verfütterung im Tier 1 Kilo Fleisch, das sich nur wir als Wohlhabende leisten können. Diese 8 Kilo könnte man vielleicht effizienter einsetzen.
Oh, Sie geben mir immer so viele Anhaltspunkte, da weiß ich immer gar nicht, wo ich jetzt mit weitermachen muss.
Ja, ich
merke, Sie alle wissen einfach viel zu viel. Jetzt bin ich so verwirrt, dass ich es mir ganz einfach mache und einfach den nächsten Ökolandbauer in die Sendung hole. Herr Riesner in Brandenburg hat sich gemeldet. Herr Riesner, bitteschön.
Jawohl, ich selber bin Biogemüseerzeuger seit 8 Jahren. Wenn ich das mal einwerfen darf, Pflanzenschutzmittel sind nicht die Zukunft. Wir müssen dazu übergehen, dass wir eine hybride Landwirtschaft hinkriegen. Sprich, durch Striegeln und sonst dergleichen öffnen wir den Boden und sorgen praktisch dafür, dass das Wasser überhaupt vom Boden aufgenommen wird. Im Gegenteil, wenn ich da bloß ein halbes Jahr mit einer Spritze rüberfahre und Starkregenereignisse kommen, wo soll denn der Regen hin? Der kann doch bloß abfließen, wenn wir den Boden nicht öffnen. Zweitens haben wir dadurch eine Mineralisierung im Boden und dadurch natürlich eine bessere Nährstoffverfügbarkeit für unsere Pflanzen. Das fördert ja auch das Bodenleben, sprich ja. Sauerstoffaustausch und dergleichen.
Das habe mittlerweile sogar ich verstanden. Ich sehe hier gerade in der Betreffzeile, die mir hier immer angeschrieben wird, Sie sagen, richtig. Sie arbeiten nicht kostendeckend.
Naja, nicht kostendeckend kann man nicht sagen. Wenn ich meine Arbeitsstunden halt einfach mal rechne, im Gegensatz zu einem Angestellten, der seine 12,50 Euro kriegt, spätestens wenn der Mindestlohn steigt, 13,50. Wir als Landwirte, wir arbeiten 7 Tage die Woche. Und jetzt in der Saison sind das, nur mal so beim Beispiel bei mir, sind das 400 Stunden pro Monat. So, wenn ich mir ausrechne, was am Ende des Jahres bei rumkommt, wo soll denn die Innovativität herkommen? Ich habe irgendwo einen Stundenlohn von unter 1 Euro. Ich soll Investitionen in die Firma tätigen. Wie soll ich die Investitionen denn stemmen, wenn am Ende des Jahres kaum was übrig bleibt? So müsste man eben halt auch mal sehen. Wenn ich, es muss eben halt auch was übrig bleiben am Ende.
Okay, wir haben jetzt wieder nur noch eine Minute, weil es vor einer halben Stunde so gut funktioniert hat. Vielen Dank, Herr Riesner. Wir nehmen das noch auf. Jetzt trotzdem würde ich das Schlusswort für diese halbe Stunde wieder Reinhild Benning geben, weil sie das gerade eben so gut gemacht hat, ohne dass wir in Zeitprobleme gekommen sind. Was sagen Sie, Frau Benning?
Aus meiner Sicht hat Frau Kühnast in ihrer Amtszeit damals in den ersten 100 Tagen viel hingekriegt. Die Eierkennzeichnung vorangebracht, das Biosiegel europaweit vorangebracht, das Gentechnikrecht vom Kopf auf die Füße gestellt und Behörden neu geordnet nach der BSE-Krise. Herr Özdemir muss hier aktiv werden, gerade damit die Einkommen von Bauern und Bäuerinnen besser werden.
Frau Benning, vielen Dank. Haben Sie wieder sehr gut gemacht. Gleich laufen die Nachrichten. Große Dürre, miese Ernten, teures Essen. Wie muss sich die Landwirtschaft ändern? Eine halbe Stunde diskutieren wir noch in Kontrovers. Wenn Sie mitdiskutieren möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, 00800 4464 4464 oder kontrovers@deutschlandfunk.de. Willkommen zurück zu unserer letzten halben Stunde Kontrovers, unserer Montagsvormittagsdiskussion. Philipp May am Mikrofon und unser Thema ist große Dürre, miese Ernten, teures Essen. Wie muss sich Landwirtschaft anpassen? Beziehungsweise mir wurde schon gesagt, dass anpassen eigentlich das falsche Wort ist. Wir können auch sagen ändern. Mit dabei diskutiert Reinhild Benning, Referentin für Landwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Außerdem Renate Künast von den Grünen und Albert Stegemann von der CDU, Gero Hocker von der FDP musste uns leider wegen eines unaufschiebbaren Termins verlassen. Alle drei sind die landwirtschaftspolitischen Sprecher ihrer Fraktion. Sie können sich auch beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anrufen unter der 00800 4464 4464, eine E-Mail schreiben unter kontrovers@deutschlandfunk.de oder eine WhatsApp 0173 5690 322. 0173 5690 322. Und gemailt hat Susanne Duffing. Ich meine, Landwirtschaft muss traditioneller werden. Seit 200 Jahren hat sich die Landwirtschaft modernisiert. Düngemittel, Agrarmittel, Arbeitsmittel, Saatgut. Wir haben alles durch. Kaliumgabe, Traktor, Gentechnik. Alle diese Techniken haben zu einer Zunahme des Energieverbrauchs, niemals des Einsparens geführt, sagt sie. Waltraud Mega schreibt, damit die Flächen mit den großen landwirtschaftlichen Geräten bewirtschaftet werden kann, hat man störende Hecken und Bäume in Anführungsstrichen entfernt. Folge sinkender Wasserspiegel und künstliche Bewässerung. Und Rainer Witt hat eine WhatsApp geschrieben. Guten Morgen. Wie vereinbart Frau Künast den durch die Grünen vor 20 Jahren forcierten Massenanbau von Mais für die Biogaserzeugung mit der von ihr propagierten Agrarökologie? Fragt Rainer Witt. Und weil er direkt Renate Künast fragt, geben wir doch das Wort überraschenderweise an Renate Künast.
Ja, Herr May, haben Sie viele, finde ich, interessante Hörerinnen-Hörerfragen formuliert, die ich auch noch unterstützen kann. Und ich komme gleich zum Mais, auch noch mal einen Fuß in den einen Punkt, das Stichwort Bewässerung nehmen. Das ist auch ein großes Managementproblem und Organisationsproblem, ist ja da angesprochen. Und jetzt zum Mais. Ja, an dieser Maisfrage leide ich auch. Mais für die Biogasanlage, Mais als Tierfutter. Und in Niedersachsen habe ich es gerade oben im Emsland, Kloppenburg, Vechta und überall Richtung Bremen gesehen. Mais, Mais, Mais. Zum Teil steht er ziemlich trocken da. Aber diese Monokultur, das geht so nicht weiter. Und es war, ich habe in meinen 5 Jahren als Agrarministerin, glaube ich, nur Konflikte gehabt. Und ich ärgere mich, dass ich, obwohl man ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Konflikten fahren kann mit seinem Leitungsbereich dann, ich ärgere mich, dass wir nicht noch länger und mehr beim Thema Mais und Fruchtfolgen auf dem Acker damals gemacht haben. Und jetzt bessern wir ständig nach, um zu sagen und den Anteil des Maises oder einer einzelnen Kultur, die benutzt werden darf, immer weiter zu reduzieren. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Und eigentlich gehört in diese Anlagen zum Beispiel Klärschlämme und Ähnliches. Und der Acker muss so bewirtschaftet werden, dass da Bodenschutz stattfindet, Humusschichten erhalten werden, keine Erosion und all die anderen Punkte, die gerade benannt worden sind. Wir haben einfach in diesen Geschichten etwas nicht gemacht, auf die Dauer oder in der Mehrheit im Bundestag dann, was Al Gore mal in seinem ersten Buch beschrieben hat, dass eine vermeintliche Lösung sich als das neue Problem rausstellt. Es ist bei uns die Vermeidung. Die Hecken und Agroforstsysteme, die wir nicht mehr haben, also wird kein Wasser gehalten und es ist international die Futtermonokulturen, sehen Sie Soja, Beimischung E10, wo Urwälder gerodet werden, oder sehen Sie in Usbekistan die Baumwolle, für die das Wasser umgeleitet wurde und den Aral.
Also ein Nein zu Biosprit. Lieber E10 als E5 tanken zum Beispiel.
Was?
Oder lieber Nein. E5 als E10 tanken.
Nein, so ich meine, wir wollen ja lieber, wir wollen ja jetzt das Elektroauto an der Stelle. Aber bei E10 war das große Problem, dass wir nicht kleine regionale Biospritsachen hier in Europa unterstützt haben, sondern an die großen Konzerne die Beimischung gegeben haben, die natürlich den Raubbau fortgesetzt haben und gesagt haben, wir suchen es da, wo es am billigsten ist. Auf Borneo und in vielen anderen Bereichen sieht man jetzt die Monokultur statt gut bewirtschafteter auch Urwaldrandgebiete.
Nicht für den Tank und nicht für den Trog landwirtschaftlich produzieren, das ist ja ganz frei übersetzt, das hört man viel von Cem Özdemir, hört man viel von den Grünen. Ich gebe das mal direkt weiter an Albert Stegemann, landwirtschaftspolitischer Sprecher. Ich müsste mal auf agrarpolitischer Sprecher umsatteln, ist einfacher zu sagen. Agrarpolitischer Sprecher der Union. Da war ja eine kleine Spitze von Frau Künast durchaus drin, als sie Niedersachsen, Land der Massentierhaltung, ins Spiel gebracht hat. Sie sind Landwirt in Niedersachsen und haben einen Milchviehbetrieb. Auch sie produzieren Futter für ihre Kühe.
Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Will einfach nochmal beim Thema Monokultur nochmal ansetzen, dass in den letzten Jahren viel unternommen wurde und wir auch tatsächlich viele Ziele erreicht haben, um die Monokultur zurückzudrängen. Also Landwirte haben Anreizsysteme und sind ja auch gute fachliche Praktiker und diversifizieren ganz stark auch ihren Anbau, viel mehr, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Will aber auch nochmal was zu der ganz aktuellen Tankteller beziehungsweise Trogteller-Diskussion sagen, weil die wird immer wieder geführt und das klingt ja einfach, okay, es wäre, Frau Künast hat das ja vorhin auch getan, es wäre ja jetzt ganz einfach, wir müssen die Tierhaltung zurückbringen, wenn wir die Tierhaltung zurückbringen, dann gibt es mehr Getreide und dann gibt es weniger Hunger auf der Welt. In der Analyse kann man ein Stückchen weit mitgehen, dass man sagt, klar, würden wir Menschen uns jetzt stärker pflanzlich ernähren, dann könnte das tatsächlich ein Beitrag sein, aber die politische Handlung, die ist natürlich vollkommen in die Irre geleitet, wenn ich dann aus dieser grundsätzlich nicht ganz falschen Idee hingehe und das Angebot verkleinere. Also was Herr Özdemir und Frau Künast am liebsten tun wollen, Tierhaltung zurückbringen und dann parallel mit dem Glauben zu gehen, dass die Leute dann auch weniger Fleisch nachfragen. In der Realität würde es dann einfach so sein, der Fleischverbrauch geht nicht zurück. Die Leute kaufen weiter Fleisch und dann kommt dann eben das Fleisch aus dem Ausland und wir haben hier wieder neue Leakage-Problematiken, die weder dem Klima noch den Tieren helfen. Also von daher hängt, finde ich, diese Diskussion ein Stückchen weit in der Luft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Umbau der Tierhaltung weiter vorantreiben, aber dass wir das eben mit den Bauern tun und dass wir Landwirte dabei unterstützen. Aber die Ampel hat da momentan ja viel geredet und auch einiges ins Schaufenster gestellt. Aber wenn es um die konkrete Unterstützung geht, Landwirte dazu zu bringen, ihre Ställe umzubauen und sie vor allen Dingen auch finanziell zu unterstützen, da hat die Ampel bisher nicht liefern können.
Nehmen wir direkt mal einen Hörer wieder mit rein. Herr Sänger aus Brandenburg. Herr Sänger, hallo.
Ja.
Sie wollen sich auch zum Thema Massentierhaltung äußern, ist das richtig?
Ja, ja. Also grundsätzlich erstmal, das Anthropozän wird diese Welt zugrunde richten. Das war auf dem besten Wege dazu. Aber das nur als Vorwort. Ich bin 77 Jahre alt und habe über die Hälfte meines tierärztlichen Lebens in Milchviehgroßanlagen gearbeitet. Zuerst, als ich 26 war, 71 in einer Milchviehgroßanlage von 2000 Milchkühen, die Milch erzeugt haben, die über eine Pipeline nach Prenzlau ging. Prenzlau ist ein Kreis in Brandenburg. Über eine Pipeline. Das war das logistische Verfahren. Und dann später wurde die auf 3700 Milchkühe erweitert. Ich will zum Thema Massentierhaltung nur sagen, die Leute, die davon reden, die verstehen oftmals von der Materie wenig. Meine Frau Dietlind-Sänger hat seinerzeit als Forschungsgruppenleiterin das Verhalten dieser Milchkühe in diesen Milchviehgroßanlagen erforscht. Das sind Gruppen von 50 bis 60 Tieren. Die haben einen großen Laufbereich. Die laufen selbstständig zum Melkkarussell, werden dort gemolken, haben Futter immer verfügbar in ihren Gruppen. Und da baut sich natürlich eine Rangordnung auf. Und seinerzeit hat die Kuh bis maximal 6000 Liter Milch erzeugt. Mehr ging nicht. Heute ist es ja noch das Doppelte. Und das ist dann schon für den Organismus der Kuh nicht gut. Und für Schweine wollte ich nur sagen, gibt es diese Schweinemastanlagen und die werden auch mal verteufelt. Natürlich gibt es da schwarze Schafe, das ist klar, wo die Tiere leiden und dann verletzt sind und vernachlässigt werden. Aber der Hauptansatz der Schweinemester ist doch, Fleisch zu erzeugen. Und in diesen Laufgruppen von Mastschweinen wird in der Endmast bis zu einem Kilo Zunahme erreicht. Das sagt mir, dass das keine Qualhaltung ist. Die Tiere, die Schweine, wie in der freien Natur, die Wildschweine, suchen ihren Fraß oder ihr Futter, haben ihr Futter verfügbar, haben ihre Rangordnung in der Gruppe und wenn sie satt sind, legen sie sich hin und nehmen zu. Und wer jetzt diese Massentierhaltung verteufelt, ich komme vom Land, aus einem kleinen Dorf hier im Kreis Oberhavel, der solle sich doch dann wieder selber zu Hause seine Hühner einsperren, soll sich zwei Schweine einsperren. Ein Schwein ist dann auch nicht gut. Das Schwein ist ein soziales Tier, das braucht einen Kumpel, ja. Oder sich seine Kuh halten, so wie das früher möglich war auf dem Dorf. Das wird natürlich alles nicht mehr geben.
Das heißt,
ich möchte
es geht
nur,
nicht?
Dass, ja. Ich möchte nur, dass die Leute, die sich über diese Massentierhaltung aufregen, mal so eine Haltung jetzt in Augenschein nehmen, wenn es möglich ist, solchen hygienisch, und sich dann davon überzeugen, dass das eben gar nicht so schlecht läuft, wie es ist. Natürlich gibt es da schwarze Schafe. Und das, dieses Wort Massentierhaltung ist für mich ein Reizwort.
Frau Benning, Sie haben sich geräuspert.
Ja, hab ich das, in der Tat. Aus meiner Sicht müssen wir natürlich bei der Tierhaltung anpacken. Wir wissen ganz klar, der Großteil der Emissionen aus der Landwirtschaft kommt aus der Tierhaltung und darüber hinaus, den Bauern geht es nicht gut wegen der niedrigen Preise im Milch- und Schweinebereich seit Jahren. Deshalb sagen wir, wir müssen herunter mit der Erzeugung. Wir haben im Moment 32% Überproduktion bei Schweinefleisch. Die Lager sind voll. Das ist das Statistische Bundesamt, das diese Zahl ausweist. In jedem Fall ist es der Markt ist übervoll mit Fleisch. Die Menschen essen jedes Jahr weniger Fleisch. Die Erzeugung im vergangenen Jahr ist bei Rind um 20% gesunken. Bei Schwein um 16%, bei Geflügel um 14%. Aber die Produktion ist nur um 2,5% gesunken. Und hier zeigt sich, Wir laufen in eine Überproduktion hinein. Niemand möchte so viel tierische Produkte. Die Menschen konsumieren weniger. Warum sind wir dann da? Also muss hier mit dem Ordnungsrecht nachgebessert werden. Es gibt eine super Lösung und die heißt halb so viel Tiere mit doppelt so viel Platz im Stall. Das senkt den Futteranspruch und damit die Flächenbelegung für die Massentierhaltung. Und es würde vor allen Dingen von der Massentierhaltung wegkommen hin wieder zur bäuerlichen Tierhaltung. Mhm. Die Preise müssen dafür steigen, damit die Erzeugerinnen und Erzeuger davon leben können. Und das kann über eine geregelte Fleischabgabe sehr gut erfolgen. Hier muss jetzt endlich was passieren.
Ich habe heute Prospekte gewälzt von Discountern. 700 Gramm Schweine, Nackenkotelett. Das günstigste Angebot, das ich gefunden habe, ist 3,49 Euro für 700 Gramm Schweinefleisch. Kotelett mit Knochen. Herr Stegemann, ist das ein angemessener Preis?
Ob Preise angemessen sind, hat immer etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Ich muss aber nochmal auf die Zahlen von Frau Benning eingehen. Die kann ich einfach nicht stehen lassen. Also wir haben wirklich jetzt im letzten Jahr, gerade beim Bereich Schwein, haben wir einen ganz erheblichen Rückgang der Schweinehaltung. Wir haben, wenn Sie alleine die Schlachtzahlen sich anschauen, wir hatten vor 1,5 Jahren hatten wir noch 1 Million Schlachtungen pro Woche.
Und wo liegt der Selbstversorgungsgrad?
Wir sind jetzt bei 700.000. Die 600.000 werden sehr bald Realität sein. Also das ist kein Rückgang von 2,5%, das ist ein Rückgang von 40%. Also von daher, da würde ich wirklich darum bitten, sich die Zahlen nochmal genau anzuschauen. Und was das Statistische Bundesamt angeht, da sind wir beim Selbstversorgungsgrad beim Schweinefleisch vor dieser Situation bei 116% und eben nicht bei 132%. Ja, also das können Sie gerne nochmal überprüfen. Vielleicht gibt es ja hier auch einen Faktencheck. Alles gut, aber momentan ist es tatsächlich die Situation durch die afrikanische Schweinepest, sind die Tierhalter, insbesondere die Schweinehalter, ganz erheblich unter Druck gekommen und die Schweinehaltung gehen ganz enorm zurück.
Und trotzdem 3,49 Euro. Ich will jetzt nochmal darauf rumreiten. Für ein großes Stück Schweinekotelett. Wir wissen, überall steigen die Preise. Das scheint mir relativ günstig. Oder täusche ich mich da, Herr Stegemann?
Also es ist in der Tat, der Schweinesektor hat deswegen zurzeit die ganz großen Probleme, weil der Teil des Schweins, der in Deutschland nicht gern konsumiert wird, also wir essen in Deutschland, Sie haben gerade das Nackensteak angesprochen, Nackensteak wird gerne gegessen, andere Edelteile werden in Deutschland gern gegessen. Hier haben wir sogar einen Importbedarf. Wenn wir uns aber anschauen, dass so ein Schwein natürlich auch noch andere Teile mit sich bringt, Fötchen zum Beispiel, die werden gerne in China gegessen. Aber seitdem die afrikanische Schweinepest in Deutschland grassiert, hat China den Markt geschlossen für uns. Das ist seuchentechnisch teilweise nur begrenzt nachvollziehbar, aber sie haben es getan. Das stimme ich Ihnen sogar zu. Da gibt es gar keinen Konflikt an dieser Stelle. Das war absehbar, aber das war
und
ja
sie
nur
haben die Bauern allein gelassen damit.
Das ist nicht wahr. Es war immer klar, dass diese Schweinepest zu uns kommen wird und dass sie einen gewaltigen Impact haben wird. Und das sehen wir jetzt. Aber wir müssen, glaube ich, die Diskussion außerhalb der afrikanischen Schweinepest führen. Und ich glaube, dass ich da sogar mit Frau Kühn übereinkomme, dass wir öffentliche Gelder brauchen, um Tierhalter dahin zu bringen, das, was wir als Gesellschaft mehr an Tierwohlstandard einfordern, dass wir diese Mehrkosten, dass wir die Bauern dort nicht alleine lassen und dass wir den Bauern diese Mehrkosten erstatten. Und da hat ja auch die alte Regierung schon gut vorgearbeitet. Sie hat ja die Zukunftskommission Landwirtschaft gegründet.
Die Borchert-Kommission?
Borchert-Kommission, die sich dann quasi die ZKL auf Tierwohl umgesetzt hat. Und jetzt geht es darum, Borchert umzusetzen. Und grundsätzlich sind alle Parteien im Deutschen Bundestag mehr oder weniger für die Umsetzung von Borchert. Aber man scheitert dann immer wieder. Ich nenne jetzt auch einfach mal die Parteien. Bei der SPD scheitert man am Emissionsrecht oder am Baugenehmigungsrecht. Und momentan in der Ampel ist die FDP nicht bereit, dafür das Geld locker zu machen. Also da muss man jetzt auch mal eine deutliche Sprache sprechen. Und das ist momentan die Situation. Und wir verspielen immer mehr Zeit, immer mehr Tierhaltung wandert aus Deutschland ab. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, Einfluss auf die Nachhaltigkeit zu nehmen, wenn die Tierproduktion ins Ausland abwandert.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich nehme das direkt auf. Die Tierwohlabgabe. Also Geld für die Landwirte, dass die ihre Ställe umbauen können, beispielsweise, dass sie die Lebensbedingungen ihrer Tiere verbessern, die in irgendeiner Art und Weise vom Verbraucher getragen werden muss. Kommt die oder kommt die nicht?
Die FDP ist da denkbar chaotisch, hat sie 2021 in einer Abstimmung im Europäischen Parlament noch zugestimmt, dass wahre Lebensmittelpreise der effizienteste Weg sind, um langfristig nachhaltig und auch gerechte Lebensmittelsysteme zu erreichen. So stimmt sie jetzt der Mehrwertsteuererhöhung bzw. der Fleischabgabe bislang nicht zu. Und es scheint Herr Lindner zu sein, denn die FDP in Niedersachsen bewegt sich ja und man sieht an verschiedenen Stellen Bewegung, nur Herr Lindner geht scheinbar noch nicht mit. Und dieser Widerspruch auf, also beziehungsweise das Chaos in der FDP auf europäischer Ebene dafür zu sein und zu sagen, wir können ja die Lebensmittelpreise für die Mehrwertsteuer für pflanzliche Lebensmittel bis auf null senken. Dafür hat die FDP in Brüssel gestimmt und die für Fleisch anheben. Dafür hat die FDP in Brüssel gestimmt und in Deutschland zu blockieren. Das ist ein solches Chaos, das können wir nicht länger hinnehmen. Die FDP muss jetzt Haltung zeigen Richtung Nachhaltigkeit. Die Menschen sind dazu bereit.
Frau Künast aus dem Maschinenraum der Ampelkoalition. Hängt's an Christian Lindner?
Ich weiß nicht, ob er es alleine ist, aber es ist ja öffentlich klar und sichtbar, dass wir eine Debatte jetzt gerade mit der FDP darüber haben, ob es diese Art von Abgabe gibt. Wir haben erstmal 1 Milliarde im Haushalt eingestellt. Jetzt geht es aber darum, daraus ein Gesamtpaket zu machen. Und dazu würde ich gleich noch was sagen. Das Gesamtpaket gehört natürlich dazu, dass wir einmal sagen, wir entwickeln jetzt Kriterien, welche Ställe gefördert werden, weil es müssen ja Ställe sein, die in 10 Jahren auch noch Sinn machen, ja, wenn wir öffentliche Gelder ausgeben, auch für die bäuerlichen Betriebe. Und wir wollen quasi für die nächsten 10 Jahre quasi als Begleitung sagen, durch eine Art Abgabe wird ein Teil des Mehraufwandes, also auf gleicher Fläche weniger Tiere gehalten, mehr Tierschutz praktiziert, den wollen wir ausgleichen. Und genau das ist jetzt noch unser kritischer Punkt, um den wir immer ringen, um auch diesen Umbau, ich sage mal, das hat ja einen sozialen Aspekt neben dem Tierschutzaspekt zu ermöglichen. Aber ich sage Ihnen eines, für mich ist das nicht allein der Punkt. Ja? Und wir wollen ja übrigens auch mehr, als die Borchert-Kommission aufgeschrieben hat. Die Borchert-Kommission hat im Auftrag von Klöckner nur ein freiwilliges Kennzeichen entwickelt und gesagt, eine bestimmte Form der Haltung sollte bis 2040 passieren. Das, was ich viel zu spät finde, das kann man klimatisch und von den Kundenwünschen her macht das gar keinen Sinn, weil es zu langsam ist. Wir wollen jetzt was machen? Ein Tierhaltungskennzeichen, das verpflichtend ist. Da fangen wir mit Mastschweinen an und das werden wir ausdehnen auf alles, sodass Sie im Restaurant als Endkunde überall sehen werden, wie Ihr Tier gehalten wurde. Stall mit Mehrplatz, Auslauf oder Weidehaltung. Und wir wollen das Tierschutzgesetz ändern, um ein paar Punkte Qualzuchten oder Schnabelkürzen und Ähnliches zu beenden in den Ställen. Und wir werden auch rangehen an das Thema Gemeinschaftsverpflegung. Ich glaube, dass die ganze Frage der öffentlichen Aufträge, der Gemeinschaftsverpflegung vom Kindergarten über Schule bis zum Altersheim und Krankenhaus, das sind 17 Millionen Essen pro Tag. Da müssen wir auch das Angebot verbessern. Ich sage mal, mehr Genuss, mehr Qualität. Und das muss die Nachfrage auch nach ökologischer hergestellten Produkten, nach höher qualitativen Fleisch unterstützen. Also Sie brauchen ein ganzes Puzzle an Maßnahmen. Sie werden dann, wenn wir das Haltungskennzeichen haben, weil Herr Stegemann ja die Frage, wo kommt es dann her, angesprochen hat, es soll demnächst dann auch ein Herkunftskennzeichen geben. Aber mit dem Tierhaltungskennzeichen würden Sie dann schon nächstes Jahr erkennen, nur wer ein Tierhaltungskennzeichen überhaupt hat, weil es verpflichtend in Deutschland hat, das wäre deutsches Fleisch, ja. Außer zum Beispiel aus Spanien einer, der freiwillig teilnimmt. Und dann hat er eigentlich die gleichen Bedingungen, also Platzbedingungen wie die Leute, also die Bauern hier. Ich glaube, dass das... Also es wird nicht mit einer Maßnahme gehen, sondern mit vier.
Okay, jetzt würde ich ganz kurz, würde ich jetzt hier gerne trotzdem noch mal einen weiteren Punkt in die Diskussion bringen, und zwar das Stichwort Preissignal. Man könnte ja beispielsweise auch die Mehrwertsteuer für tierische Produkte wieder anheben von 7% auf 19% und gleichzeitig bei Obst und Gemüse zum Beispiel die Mehrwertsteuer fallen lassen. Ist wahrscheinlich mit der FDP nicht machbar, beziehungsweise...
Herr May, darf ich das nochmal sagen? Ja. Also... Wenn wir müssen dann schon überlegen, gleichzeitig die Mehrwertsteuer hoch. Bei der Mehrwertsteuer hoch ist der Nachteil, dass sie dann sowieso noch extra vereinbaren müssen, weil sie das rechtlich nicht binden dürfen, wohin eine Einnahme aus dem Haushalt irgendwie fließt, müssen sie immer noch extra machen und die Hälfte der Mehrwertsteuer geht an die Bundesländer. Hilft mir, wenn ich als Bund es umbauen will, nicht. Deshalb sind wir mehr auf so eine Abgabe gegangen. Das ist der erste Punkt. Und zwei Sachen, Abgabe plus Mehrwertsteuer, wird ja wohl kein Mensch wollen. Ich meine immer noch, dass es Sinn macht, weil wir uns mehr pflanzlich ernähren sollten, lieber die pflanzlichen Erzeugnisse, also Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte, die Mehrwertsteuer zu reduzieren. Das wäre eigentlich auch ein richtiges Zeichen.
So, jetzt haben wir nur noch 3 Minuten und ich möchte Frau Idel, Mediatorin, jetzt steht hier leider keine Stadt, aus der sie sich meldet. Das wird sie uns aber sicherlich gleich sagen. Ich möchte sie gerne noch mit in die Diskussion nehmen. Hallo, Frau Idel.
Ja, danke. Ich bin auch Tierärztin und möchte gerne noch was Positives jetzt vor den Nachrichten hinterlassen. Es geht um Zukunftsfähigkeit, Enkeltauglichkeit, Nachhaltigkeit. Und selbstverständlich müssen die Erzeugerpreise so sein bei allem, was wir uns von der Landwirtschaft an Nachhaltigkeit wünschen, dass man davon leben kann. Überhaupt gar keine Frage. Was mir bisher zu kurz kommt, sind tatsächlich die Basisressourcen. Mit anderen Worten, vor allen Dingen der Boden. Also das, wovon wir leben. Ohne den Boden und die biologische Vielfalt ist alles nichts. Da gehört dann eben die Förderung der Bodenfruchtbarkeit hinzu. Und dann sind wir beim Klima. Weil je mehr Bodenaufbau wir betreiben, desto mehr entlasten wir das Klima. Und da kam dann vorhin das Stichwort Methan und damit wurde dann plötzlich die Hochleistungskuh hier ins Zentrum gestellt. Nein, wir brauchen nachhaltige Zuchtziele. Die scheinbar effizientere 10.000 Liter Kuh ist es nicht. Ich komme gerade vom Lindhof, dem Forschungsbetrieb der Universität Kiel, die auf fantastische Weise zeigen, wie wir die Kühe integrieren in den Ackerbau und dort eben ohne synthetischen Stickstoffdünger auf diesem ökologisch zertifizierten Versuchsbetrieb erreichen, dass tatsächlich Bodenfruchtbarkeit zunimmt. Und dafür brauchen wir die Kuh, die wir nicht zum Nahrungskonkurrenten machen, sondern die wir einbeziehen in das, was wir in den Fruchtfolgen brauchen.
Vielen Dank.
Wo wir Leguminosen brauchen.
Jetzt laufen wir schon wieder gegen's Ende zu. Frau Idel, vielen Dank für Ihren Beitrag. Frau Benning. Sie haben wie immer das Schlusswort, hat ja bisher so gut geklappt. Stimmen Sie, Frau Idel, zu?
Ja, ich stimme ihr zu, denn sie spricht über die Grundressource. Wir haben in Deutschland 17 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Nur wenn wir mit den Tierzahlen heruntergehen, mit den Agrartreibstoffen heruntergehen, die Verschwendung von Lebensmitteln stoppen und Wälder nachhaltig nutzen, nur dann können wir im Zuge des Wasserstresses genug Lebensmittel für uns alle gewinnen.
Vielen Dank. Und was wir auf jeden Fall mitnehmen, 1,5 Stunden sind viel zu kurz, um die Landwirtschaft zu ändern. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für diese lebhafte Diskussion an Renate Künast von den Grünen, an Albert Stegemann von der CDU-CSU, auch nochmal an Gero Hecker von der FDP und an Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe. Große Dürre, miese Ernten, teures Essen. Wie muss sich Landwirtschaft ändern? Das war das Thema unserer Diskussion. Mein Name ist Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald. Wiederhören.